Herzlich willkommen, liebe Metalheads und Metalheadinnen da draußen, zu einer weiteren Folge über Metal. Hier mal wieder nur mit dem Tim und nicht mit dem Doc. Der Doc ist gerade unterwegs, aber ich habe mir gedacht, wir schulden euch noch für den November eine Folge über Metal. Und da bin ich natürlich sofort gerne dabei. Zum einen, weil es Spaß macht und zum anderen, weil ich schon seit längerem eine Idee habe bzw. ein Thema habe, über das man da mal sprechen könnte, nämlich das Thema Debütalben. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel erahnen können. Heute soll es um die Erstlingswerke von Bands gehen und besonders um die Erstlingswerke, die einen sehr, sehr großen Eindruck hinterlassen haben. Also macht euch einen Tee oder ein Bier auf, je nachdem, was für euch am optimalsten ist. Und gemeinsam werden wir uns jetzt mal ein paar Bands angucken, die am Anfang ihrer Karriere schon richtig was rausgehauen haben. Allerdings noch ein paar Worte zu dem Konzept, wie ich mir das vorgestellt habe, dieser Sendung, dieser Folge. Denn ich bin oder beziehungsweise war bei meiner kleinen Fahndung der besten Debütalben so ein bisschen auf der Suche nach Alben, die die musikalische Karriere so einer Band schon so ein bisschen vorzeichnen. Weil meistens finden Bands ihren Stil ja erst so nach dem zweiten oder dritten Album. Man sagt ja irgendwie so, das dritte Album, das ist das, wo das dann wirklich festgehämmert wird. Habe ich schon in sehr, sehr vielen Reviews gelesen. Ob es für jede Band so stimmt, das sei jetzt mal auch dahingestellt. Worum es mir halt eben geht, ist, das Debütalbum ist manchmal nicht so repräsentativ. Oder bei manchen Bands schon, bei anderen nicht. Es gibt zum Beispiel, Motorhead wird ja nachgesagt, dass sie eins ums andere Mal immer wieder das gleiche Album rausgebracht haben und das 40 Jahre lang, was natürlich eine dreiste Lüge ist. Aber auf der anderen Seite hat man dann Bands wie Equilibrium, die sich mit ihren Anfängen wahrscheinlich heute überhaupt nicht mehr identifizieren. Darum soll es uns hier nicht gehen. Uns geht es hier um Alben, die den Stil einer Band zwar nicht festlegen, aber so schon gut vorzeichnen, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten kommen könnte und die zum anderen ausnahmslos mit absoluten Killersongs angefüllt sind. Sowas kommt selten vor, aber für solche Bands, gerade für die Bands in diesem Ranking, ist das meistens der Grundstein für eine lange und erfolgreiche Karriere. Bei manchen nicht so lang und nicht so erfolgreich, aber dazu kommen wir später noch. Vorher hätte ich noch ein paar Worte zur Albenauswahl zu verlieren. Das ist natürlich immer so. Ich mache jetzt hier die 5 besten Debütalben, die ich kenne. Betonung auf ich. So ein Ranking ist ja immer sehr, sehr subjektiv. Um es ein bisschen interessanter zu machen, habe ich auf Bands geachtet, die vielleicht eher nicht so oft bei solchen Rankings beachtet werden, denn wieder erwarten wurden es dann doch noch ein paar mehr Debütalben, aus denen ich auswählen konnte. Und es werden auch keine ganzheitlichen Reviews der Alben werden, weil viele von denen kennt ihr wahrscheinlich schon und das wäre dann Kampf gegen Windmühlen oder so. Mir fehlen die sprachlichen Wortbilder. Ist auch egal. Wir gehen rein in die 5 besten Debütalben. Ja, und da starten wir mit einem Album, das ist eigentlich gar nicht so wirklich Metal, aber bear with me, wird trotzdem interessant. Denn, wie einige von euch ja wissen, habe ich lange Zeit in Kiel gelebt und da kam man an einer Band nicht wirklich vorbei, wenn man in der Metal-Szene sich herumgetrieben hat und die Band war Smokeblow. Wenn man es mal kurz zusammenfasst, das ist ziemlich asozialer Hardcore-Punk. Die haben sich aber 2010 entschieden, wir veröffentlichen keine neuen Alben mehr und spielen nur noch vereinzelt Konzerte. Das mit dem vereinzelt Konzerte spielen, das haben sie eingehalten, das mit den Alben nicht. Mittlerweile sind noch ein paar rausgekommen, dankenswerterweise. Aber Smokeblow sollen uns eigentlich gar nicht interessieren, sondern ihr Sänger, Daniel Geiger heißt er. Und der hat das Ganze als Anlass genommen, um alleine weiter Songs zu machen, unter dem Pseudonym Eric Cohen. Habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast angesprochen, eine absolute Lieblingsband bzw. Lieblingsmusiker von mir. Und der hat 2013 eine EP rausgehauen, Kapitän hieß die. Die ging, wie man das so kennt, durch die einschlägig bekannten journalistischen Medien. Und die Metakritik sozusagen war so ein wohlklingendes Meh. Kannst das noch ein bisschen besser machen? So in die Richtung. Das hat er sich zu Herzen genommen und 2014 sein Debütalbum Nostalgie für die Zukunft nachgelegt. Und das ist ein echt, echt cooles Deutschrock-Album geworden. Ist nicht so wirklich auf die Fresse, eher so mit Tempo-Sachen. Man könnte sagen, so ein bisschen wie so eine Pralinenpackung. Jeder Song ist anders, also von echt groovigen Balladen bis zu härteren, nennen wir es mal Road-Movie-Songs. Und also wie gesagt, da gleicht nichts dem anderen. Alles ist eine Überraschung, aber alles ist irgendwie cool. Da hat man dann zum Beispiel solche Songs wie den Eröffner Kosmonaut, der fast schon so ein bisschen in die Indie-Rock-Richtung geht. Und dann geht's gleich härter los nach dem mit dem wunderbaren Song Chrom, der mit einem sehr schönen animierten Video daherkommt. Fun Fact, durch dieses Video habe ich überhaupt erfahren, dass es Eric Cohen gibt. Das hat mir nämlich damals mein Berufsschullehrer gezeigt. Auch interessant. In einer Klasse, wo man eigentlich was anderes hätte lernen sollen, hat er gesagt, passt auf, es gibt diese super geile, tolle Band aus Kiel und die ziehen wir uns jetzt rein. Also der Bildungsauftrag, der ging da schon sehr gut nach vorne. Ja, und die ganzen Songs auf dem Album sind zum einen, wie gesagt, sehr, sehr vielseitig, man kann sich da sehr drin verlieren und sind zum anderen auch ein sehr schönes Zeitdokument für alle, die sich in der Zeit in Kiel und Umgebung rumgetrieben haben. Also viele der Videos sind da entstanden, unter anderem das Video zur Single Kapitän, was auch auf der gleichnamigen EP drauf war. Die wurde nämlich im Weltruf in Kiel gedreht. Das ist so ein Club, wo so ein riesiges Schiff drin aufgebaut wurde, was quasi an der Tanzfläche sozusagen grenzt. Und also man muss sich vorstellen, man ist am Tanzen und da fährt der Bug von so einem riesigen Schiff rein. Mittlerweile heißt der Club auch anders, aber das Schiff haben sie Gott sei Dank dagelassen. Solche Sachen hat man da drin. Dann hat man da Videos, die in Hamburg entstanden sind, auf dem Hamburger Dom oder im Hafen. Und da kommt dann so eine gewisse Liebe zum Norden einfach heraus auf diesem ganzen Album, was manchmal so ein bisschen wehmütig und wie ist das Wort, fernwehhabend klingt. Ja, und wenn ihr mal reinhören wollt, ich würde euch empfehlen, mit dem schon genannten Chrom anzufangen, also so ein wirklicher, ja, so eine wirkliche Liebeserklärung an alle Tuner und Leute, die ihre Karre umbauen. Dicht gefolgt von den beiden Songs Dirigent und Treue Herzen, beide eher ruhigere Nummern, aber gehen auch richtig nach vorne. Das ist richtig Feeling, was da rauskommt. Richtig Feeling. Und auch ein schönes Beispiel dafür, was Deutschrock eben auch sein kann und nicht der 12.000. Onkelsklon. Das alles war ein ganz solider Start für Eric Cohens Solo-Karriere. Mittlerweile hat er noch 4 weitere Alben veröffentlicht, auch ein paar coole Sachen dabei und hat so ziemlich alles gespielt, von Wacken übers Metal Hammer Paradise bis zu irgendwelchen Kreuzfahrten. Ich verliere da immer den Überblick, was da was ist. Bis zur Halbzeitpause von seinem Lieblingsverein Holstein Kiel. Und dafür, dass es eine kleine Band ist, eigentlich ganz gute Leistung, auch das solide Erstlingswerk trägt dazu bei. Deswegen auf Punkt Nummer 5 der besten Debütalben Eric Cohen mit Nostalgie für die Zukunft. Ich habe das jetzt bewusst ein bisschen kleiner gelassen, weil es, wie gesagt, ja eigentlich kein Metal ist, aber der Kieler in mir, der wollte es doch nochmal erwähnt haben. Anders verhält es sich bei der nächsten Band. Das ist wirklich Metal, obwohl die Trueheimer Fraktion auch damit natürlich wieder ihre Schwierigkeiten mit haben könnte. Denn wir gehen vom hohen Norden Deutschlands in den wirklichen hohen Norden und zwar nach, ich muss ablesen, Hämeenlinna, nach Finnland. Dort haben sich vor 21 Jahren, Gott verdammt, ich bin alt, hat sich da eine Band zusammengerottet in der finnischen Einöde, die einen kometenhaften Start hatte. Aber dann eines Tages plötzlich weg war und bis jetzt weiß keiner so wirklich, weshalb eigentlich. Alle Kenner der Folk- und Pagan-Metal-Szene, die werden jetzt wahrscheinlich wissen mit dem Kopf nicken, denn es geht natürlich um Turisas und ihr Debütalbum Battle Metal von 2004. Ist echt, ich hätte nicht gedacht, dass es so lange her ist, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich hatte das Album vor dieser kleinen Geschichte, Podcast-Geschichte, die ich hier mache, lange nicht mehr gehört. Und ich konnte mich aber erinnern, wie es war, Turisas das erste Mal zu erleben, also in den frühen 2000ern. Ihr werdet euch sicher auch alle erinnern, diese barbaren Finnen in rot-schwarzer Kriegsbemalung, die da in den die Bühne geentert haben, sozusagen. Wie gesagt, da haben wir auch schon sehr, sehr viel drüber geredet im Podcast, über so die Pagan-Metal-Welle in den frühen 2000ern. Da waren Turisas natürlich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Um mich hier nicht zu wiederholen, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und heute lockt man mit sowas natürlich keinen hinterm Ofen mehr hervor, mit Folk-Metal und lustiger Kriegsbemalung. Womit man aber noch in der Tat Leute hinterm Ofen hervorlocken kann, ist Battle Metal, das Erstlingswerk von Turisas. Ein 50 Minuten langes Schlachten-Epos, das gar keinem roten Faden folgt. Jeder Song ist da auch so ein bisschen anders. Das hängt damit zusammen. Die Band hat sich 97 gegründet und hat so 2003 einen Plattenvertrag bekommen. Und alles, was dazwischen passiert ist, also Songs aus 6 Jahren, wurden dann eben auf dieses Album gepackt. Aber bevor wir zu den Songs kommen, möchte ich da noch mal ganz kurz ein Wort über das Cover verlieren, weil das war irgendwie schon ziemlich ikonisch. Ich kann mich auch noch dran erinnern, wie es war, als ich die CD damals von Turisas das erste Mal in den Händen hatte. Und das sieht halt schon einfach echt cool aus. Du hast da so schwarz stilisierte Krieger, die vor so einem rot-gelben Hintergrund marschieren, Lanzen in die Höhe gereckt, und darüber steht schon, was Phase ist. Battle Metal, gleichzeitig Genrebezeichnung wie Albumtitel. Und diejenigen von euch, die mit Turisas was anfangen können, die Band vorher schon mal gehört haben, die wissen, worauf sie sich einlassen. Es ist ja sehr, sehr Keyboard-lastige, symphonische Elemente, die man auf der einen Seite hatte, und zum anderen Folk-Metal, der sehr, sehr, sehr viel Wert auf Inszenierung legt. Und das wird einem auch direkt um die Ohren geballert, wenn man das Album anschaltet. Was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, war, wie oft der Sänger, Matthias Niegard heißt er, auf dem Album sich Zeit für irgendwelche Narrationen nimmt, dass das Ganze streckenweise gar nicht mehr wie ein Metal-Album klingt, sondern wie irgendwie so ein Trailer von irgendwie so einem wahrscheinlich eher zweitklassigen Fantasy-Film, aber immerhin. Ja, da gibt es dann irgendwelche Beschreibungen von Schlachten, die episch mit Musik unterlegt sind. Alles ist sehr, sehr brachial auf episch getrimmt, fällt manchmal so ein bisschen in die Power-Metal-Falle, dass es streckenweise schon so ein bisschen ins Kitschige reinläuft. Auch sehr episch produzierte Intros. Aber wie bei Power-Metal auch, es ist Eskapismus pur und es funktioniert bis heute noch. Also ich habe heute reingehört und ja, vom inneren Auge sieht man dann schneebedeckte Gipfel, irgendwelche glitzernden Fjorde und Wikingerschiffe, die da drauf hin und her fahren. Wahrscheinlich auf Kaperfahrt irgendwo hin. Und ja, die Songs, wie man im Englischen sagen würde, they hold up pretty good. Also die funktionieren immer noch sehr gut. Also da hat man solche Sachen wie The Messenger. So ein richtiger fast-paced Metal-Song über, wie der Name schon sagt, ein Botenreiter, der sagt, my only enemy is time, und peitscht sich dann da so in diesem Fast-Paced-Song durch die finnische Einöde, natürlich. Daneben aber auch sehr, sehr epische Folkkracher, wie zum Beispiel Sativari oder der Schlacht- respektive Saufsong One More. Kann ich mich noch erinnern, ich habe Turisas 2019 auf dem Wacken Winter Nights Festival, Gott sei Dank, noch einmal live gesehen. Danach sind sie ja irgendwann während der Pandemie in der Versenkung verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Wir hoffen alle auf ein Lebenszeichen, aber mittlerweile, ja, sieht's düster aus. Hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, der Geiger von ihnen, Olli Wenske, der ist zu Korpiklaani abgehauen und macht da einen sehr guten Job. Von daher mal schauen, ob sich da überhaupt noch mal was tut. Ja, und wenn wir schon über die Songs sprechen, dann müssen wir auch über den einen Song sprechen, der dem Album seinen Titel leiht, nämlich Battle Metal. Was mir gar nicht klar war, das ist ein Remake, und zwar ein Remake von The Heart of Turisas. Das ist die EP von 2001, die Turisas mal auf den Markt gehauen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob man es empfehlen kann, reinzuhören. Wenn man so ein Die-Hard-Fan ist wie ich, dann auf jeden Fall. wenn nicht, dann eher nicht, denn es ist wirklich mega, mega rumpelig. Also man merkt schon, okay, das ist das, was Battle Metal später mal werden sollte. Und man sieht auch die Parallelen. Aber interessanterweise, ich weiß nicht, ob es an dem rumpeligen Sound liegt, Hashtag Rumpelkombo, als ich erst reingehört habe, hätte ich echt gedacht, okay, das ist doch von Aelstorm. Das klingt verdammt nach frühen Aelstorm. Macht vielleicht auch so ein bisschen Sinn. Beide Bands waren ja mal freundschaftlich verbunden, sind miteinander getourt auf der Pagan-Fest-Tour. Und Christopher Bowes meinte tatsächlich auch mal, dass Turisas musikalische Vorbilder für ihn wären. Also ganz früher. Mittlerweile sagte das, ja, wer weiß, vielleicht immer noch, aber in die aktuelle Musik fließt es definitiv nicht mehr mit ein. Aber wenn man es alles zusammenfasst, die Songs, die Aufmachung, das, was Turisas mal war, ja, es funktioniert immer noch. Es ist ein echt, echt gutes Album. Man merkt, dass die Band sich noch finden musste. So, also es ist, ja, jede Band hat so ein bisschen so eine Findungsphase. Streckenweise wirken manche Arrangements so ein bisschen chaotisch, weil man noch nicht so richtig wusste, okay, wie bringen wir diese beiden Sachen, so symphonisches, episches Metal-Zeug und Geigen, Folk-Metal-Zeug, wie bringen wir das vernünftig, organisch nebeneinander unter. Aber wenn ich es zusammenfassen müsste, die Gesamterfahrung, die ballert 21 Jahre. Oh Gott, ich bin alt. 21 Jahre später ballert sie immer noch. Übrigens haben sich Turisas diese Sache mit dem etwas chaotisch, haben sich zu Herzen genommen und danach zwei durchaus gefeierte Konzeptalben geschrieben, die ein bisschen besser aufeinander abgestimmt waren. Und danach ein nicht so gefeiertes weiteres Album und danach waren sie dann tatsächlich weg. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden, wie es so schön heißt. Auf Platz Nummer 4, nicht Nummer 2, Platz Nummer 4 unserer kleinen Debütalbenliste hat Turisas mit Battle Metal sich auf jeden Fall einen Platz verdient. Ja, und dann machen wir weiter mit dem Platz 3. Da bleiben wir eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern auch faktisch im Norden. Allerdings nicht in Finnland, sondern wir gehen ein paar hundert Kilometer weiter nach Westen an die Westküste von Norwegen, in die Stadt Stavanger. Da haben sich auch in den frühen 2000er, 2010er Jahren ein Haufen Norweger zusammengerottet und haben sich gedacht, wir versuchen jetzt mal richtig brutale und gemeine Musik zu machen. Auf Norwegisch und unser Name, der bleibt auch norwegisch. Wir nennen uns Kvelertak. Mittlerweile gefeierte Band, damals noch logischerweise relativ unbekannt. Und die haben 2010 ihr gleichnamiges Album, Kvelertak, auf den Markt geschmissen. Was mir nicht bewusst war, bis zur Recherche, war, die Band war davor schon sehr etabliert eigentlich. Also die hatten nur eine Demo draußen und das hat die Leute so überzeugt, dass die Band sogar ohne irgendeinen Plattenvertrag konnten die auf Festivals auftreten. Unter anderem auf dem Roskilde Festival 2009 waren sie dabei. Mit welchen Songs, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich schon relativ viel, was es aufs Album geschafft hat. By the way, eine kleine Randnotiz. Die Demo, die sie rausgehauen hatten, die hatte tatsächlich den wohlklingenden Titel West Coast Holocaust. Ich bin mir sicher, in Deutschland hätten sie damit nicht so viel Erfolg gehabt. Aber gut. Die haben ja später auch bei späteren Alben, wenn ich mich richtig erinnere, mit Turbo Negro zusammengearbeitet in der Produktion. Also die haben da auch schon probiert, ein bisschen zu provozieren. Ja, aber wenn ich jetzt Kvelertak beschreiben müsste, dann würde ich sagen, Beziehungsweise man muss auch sagen, es gibt einen großen Unterschied, vielleicht nicht so groß, aber doch einen großen Unterschied zwischen den damaligen Quälertag und den heutigen, denn die haben mittlerweile einen Sängerwechsel vollzogen. Ja, auch stiltechnisch hat sich da einiges getan. Was aber geblieben ist, man könnte es immer noch nennen, so im weitesten Sinne Rock'n'Roll mit Black Metal und Punk-Elementen. Wie gesagt, mittlerweile auch wieder anders, aber damals war es Musik, die, ja, also schon, wo man den Black-Metal-Einfluss sehr, sehr brutal raushört, die aber irgendwie auch sehr, sehr groovy rüberkommt und streckenweise dann von sehr, sehr straight gespielten Rock'n'Roll-Soli unterbrochen wird. Und das passt alles sehr, sehr gut zusammen. Also das ist, ja, wirklich, macht wirklich, wirklich Spaß, wird nie langweilig. Mehr dazu später. Und ja, was ich aber sagen würde von so einer persönlichen Note, Quälertag hatte für mich persönlich auch immer so was Gemeines. Also vielleicht liegt es daran, dass die Texte in Norwegisch komplett verfasst sind und man keine Ahnung hat, worum es geht. Quälertag ist eigentlich auch ein sehr, sehr gemeines Wort. Quälertag heißt ja eigentlich Würgegriff. Aber ich glaube, es hat auch viel zu tun mit Erlend Hjelvik, dem damaligen Sänger. Der klingt auf der Aufnahme gefühlt immer so, als ja, würde er gerade in irgendwie so einer Schlachtlinie, in irgendwie so einer epischen Schlacht stehen und sich die Kehle rausschreien, während er auf die Gegner zustürmt. Auch sehr ikonischer Frontsänger. Ich bin mir sicher, der eine oder andere von euch hat die Bilder im Kopf, denn Erlend Hjelvik hat ja Schlagzeilen gemacht, indem er immer mit einer Eulenmaske aufgetreten ist auf den Quälertag-Gigs. Was ihm in der deutschen Metal-Presse auch die liebevolle Bezeichnung Fronteule zugebracht hat. Eulenmaske hatte er, glaube ich, am Anfang nicht getragen. Ich kann mich dran erinnern, wie das Video zur ersten Single rauskam von Quälertag, nämlich Mjot. Eigentlich überhaupt nichts besonders Originelles, was da thematisiert wurde in dem entsprechenden Video. Es ist halt einfach ein Haufen Leute, die sich in so einem verlassenen Haus totprügeln und teilweise aufessen. Also, ja, genau. Metal-Standardzeug. Man kennt es doch. Aber zu diesem treibenden Beat, der ja wirklich aggressiv geklungen hat, ein Jod, richtig geiler Song, da hat das schon echt ganz gut gepasst und hat den Ton ganz gut gesetzt. Und ja, die erste Hälfte des Albums, die ist schon der absolute Hammer. Also man klickt rein, man hat den Opener Ulvetid, der schon richtig in die Fresse geht. Und dann geht's weiter über ein paar Songs zur Single Bloodthirst. Habe ich, glaube ich, hoffentlich richtig ausgesprochen. Auch mit einem sehr, sehr schönen Musikvideo. Was auch irgendwie so animiert war, wo es letzten Endes um einen Haufen Wikinger geht, die sich gegenseitig aufschlitzen, Bier saufen und ja, irgendwas mit Schlangen kommt auch noch dran vor. Es ist alles sehr, sehr Acid-Trip-mäßig. Aber ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich bis heute ein Patch davon auf meiner Kutte habe. Stolz, muss ich sagen. Und eigentlich ist es, ich habe jetzt ein paar Songs genannt, eigentlich ist es egal, welchen man sich rauspickt. Am Ende, auch am Ende des Albums lässt da überhaupt nichts nach, wenn man da solche Songs wie Necroskop oder das sehr schöne Sultans of Satan raussucht. Das geht schon wirklich, wirklich nach vorne. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Album ist auch deswegen so gut. Also ich habe es mir heute gleich mehrfach angehört, weil ich mir gedacht habe, also ich würde nicht tendenziell sagen besser, aber es ist positiv anders als das, was Quälertag heute macht. Wenn ich es mit dem letzten Album vergleiche, das haben wir ja auch mal bei Übermetal besprochen, Endling heißt es, ist von 2023. Das ist, geht natürlich auch voll auf die Fresse, aber ist wesentlich melodischer und weniger Abfuck. Hat auch mit dem Sänger zu tun, Ivar Nikolaisen, der hat seit 2018 übernommen und hatten jetzt nicht großartig anderen, aber doch schon anderen Gesangs- bzw. Gröhlstil. Tatsächlich singt er in manchen Stellen schon und das macht schon was mit der Musik. Ist streckenweise echt schön, jongliert auch streckenweise bei solchen Songs wie eine Single aus dem aktuellen Album Kröterweg te Helvete. Jongliert das Ganze so ein bisschen mit den melodischen Aspekten und den voll auf die Fresse Aspekten. Das funktioniert auch gut, aber so dieses Gemeine, die gemeinen Quälertakt der frühen Zeit, das bleibt leider auf der Strecke. Deswegen ist das Album von 2010 auf jeden Fall reinhörenswert, auch wenn man es schon kennt. Wie gesagt, jeder Song Banger, kein Banner, kein Hulk, noch nicht, wer weiß. Ach ja, ein kleiner Tipp vielleicht. Alle von euch, die mehr davon hören wollen, mehr davon ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber worauf ich hinaus möchte, der Erlend Jelvik, der Sänger der frühen Quälertakt, der hat auch ein Soloalbum. Welcome to Hell heißt es. Ja, das ist auch sehr reinhörenswert. Anspieltipps findet ihr in unserer wunderschönen Übermetal-Playlist. Da habe ich mal ein paar dagelassen vor Ewigkeiten. Aber Suchfunktion klärt das schon. Ja, und damit sind wir durch mit unserem Platz 3. Und bevor wir mit der eigentlichen Liste weitermachen, würde ich ganz gerne nochmal auf was eingehen. Kleinen Bonustipp vielleicht, was nicht direkt eins meiner Lieblingsalben ist. Aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn so ein Debütalbum, ich sag mal, also es kann auch kritisch werden, sagen wir mal so. Und die Band, die ich mir da rausgesucht habe, beziehungsweise die das sehr, sehr gut verdeutlicht, sind, ihr kennt sie definitiv alle, die guten Wolfmother. Die sind ja in den frühen 2000ern durch die Decke gegangen. Eine Rockband aus Sydney, die Leute, die es nicht kennen, haben 2005 ihr gleichnamiges Debütalbum rausgehauen. Und bei denen hat einfach alles vielversprechend angefangen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal einen Auftritt von denen bei MTV gesehen. Das muss irgendwie so, ja, wahrscheinlich so irgendwie 2006 rum gewesen sein, also ewig her. Da sah man dann diese drei jungen Männer in irgendeiner australischen Talkshow, die äußerst konzentriert einen Song performen. Und mittendrin Bandleader Andrew Stockdale, so hieß der Typ, der das mit zwei anderen Jungs gegründet hat. Er ist immer sehr, sehr leicht bis heute an seinem Afro zu erkennen. Und der Song, den sie gespielt haben, war natürlich Joker and the Thief. Richtig, richtig gute, ja, Classic-Rock-Hymne. Da waren Wolfmother auf ihrem Debütalbum nämlich sehr, sehr gut drin, so Classic-Rock-Elemente zu nehmen, sie neu anzuordnen und ja, irgendwie klang das Ganze dann authentisch. Die Musik war irgendwo zwischen Led Zeppelin und Black Sabbath und klang dennoch neu, ohne da irgendwas zu kopieren, sondern wirklich im besten Sinne sich angeeignet und neu angeordnet. Und irgendwie war jedem klar, das wird das nächste große Ding, das wird die nächste große Band. Und als das Album dann rausgekommen ist, Wolfmother, das gleichnamige Album, hat das diese Prognosen erstmal auch bestätigt. War auch ein cooles Album. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei der Recherche für diese Folge bin ich auch meine persönliche CD-Sammlung durchgegangen und mir ist aufgefallen, dass ich dieses Album tatsächlich habe und ich kann mich nicht erinnern, wie es da reingekommen ist in meine CD-Sammlung. Also irgendwie, keine Ahnung, wir haben es uns wahrscheinlich damals alle gekauft. Und ja, also persönlich fand ich das immer solide. Joker and the Thief, geiler Song, Woman, geiler Song und so. Aber ja, irgendwo fand ich es auch ein bisschen overhyped. Lag auch daran, die wurden mit Preisen geradezu zugeschüttet. Also für ihren Song Woman haben sie einen Grammy bekommen. Sie haben eine große Festivaltour gemacht. Als absoluter Newcomer waren die auf allen großen Festivals dabei. Ja, und dann kamen sozusagen die Risse. Man kennt die Stories ja von vielen Bands, nicht nur aus dem Rockbereich. Danach hat sich die Band jetzt nicht aufgelöst, aber zwei der drei Gründungsmitglieder sind ausgestiegen, wurden ersetzt. Die Leute, die ersetzt wurden, wurden dann schnell wieder ersetzt und die danach dann auch. Es hat sich sehr, sehr schnell ein Muster herausgebildet, dass es sehr, sehr schwierig ist, wohl mit dem Andrew Stockdale zu arbeiten. Denn ja, keiner hat es bei dem lange ausgehalten. Und das hat sich auch in der Qualität der kommenden Alben so ein bisschen wieder gespiegelt. Denn jeder vermutet, es lag wohl auch an den Bandmitgliedern von damals, dass Wolfmother, das gleichnamige Album, so durch die Decke gegangen ist, wie es durch die Decke gegangen ist. Und ja, das ging dann irgendwie so ein bisschen hin und her. Es sind immer wieder Leute dazugekommen, wieder abgesprungen und so weiter und so fort. Der Stockdale hat dann irgendwann gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr darauf. hat dann angefangen, Solo-Songs zu veröffentlichen, für die sich keiner interessiert hat. Und dann hat er gesagt, ah, ich bin doch wieder drin und hat dann sozusagen ja, mit Wolfmother weitergemacht. Aber ja, man kann da reinlesen, dass da er da nicht so wirklich, ja, dass es eher monetär getrieben war, die Wahl. Ja, und bis heute veröffentlichen die Alben. Ab und an sagen die Leute, okay, jetzt haben sie sich wieder gefangen, nur um beim nächsten Album zu attestieren, okay, nee, da ist nix, das kriegen wir nicht. Das, nee, rockt nicht, rockt gar nicht, so, ne? Und Wolfmother sind aber heute in keinster Weise eine gescheiterte Band, also spielen immer noch, touren immer noch, auch wenn nicht auf so großen Bühnen wie früher. Aber worauf ich hinaus möchte, diese ganze Band steht immer noch im Schatten von diesem Album, was sie vor 20 Jahren rausgehauen haben. Also, wie gesagt, ist kein perfekter Gradmesser, um das zu sehen, aber wenn man sich zum Beispiel die Spotify Top 10 von denen anguckt, 7 von 10 Songs sind alle von dem alten Wolfmother-Album. Noch so ein paar andere Sachen, die Leute interessieren. Aber der Großteil sagt ganz klar, okay, ihr müsst die alten alle spielen. So, ne? Deswegen wird auch fast jeder Auftritt zu so einer Best-of-Tour von dem, was sie 2005 gemacht haben. Also von daher, das ist ein Fall, wo ja ein Debütalbum, ein gutes Debütalbum auch mal negative Auswirkungen haben kann, wenn du dann den Rest deines Lebens dran gekettet bist und kein neues Material mehr ranschaffen kannst. Ja, anders, wie sowas anders läuft, das sieht man an einer anderen Band, die sich zu einem ähnlichen Zeitpunkt gegründet hat und auch mehr oder weniger ganz in der Nähe, denn wo Wolfmother aus Sydney kommen Airborne aus Warrnambool. Ich dachte erst, das wäre in der Nähe, aber es sah auf Google Maps sehr, sehr nah beieinander aus. Aber als ich dann draufgeklickt habe, hat sich rausgestellt, okay, die Orte liegen 1000 Kilometer auseinander. Australien ist groß, wer hätte damit rechnen können? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall Airborne sicher jedem ein Begriff. Geht auf die beiden Brüder Joel und Ryan O'Keefe zurück, die schon mit 10 AC/DC cool fanden, so cool, dass sie die Songs nachgespielt haben und eigentlich schon immer auf die Bühne wollten. Die Passion, die merkt man bei denen heute auch immer noch, haben sich dann über die Zeit einen Bassisten und einen zweiten Gitarristen rangeholt und waren dann bereit zu starten. Auch interessant, kein eigenes Album draußen, nur eine EP, mit der sie sich einen Plattenvertrag gesichert haben und haben dann 2 Jahre später, nachdem sie den Plattenvertrag hatten und auch schon richtig viel rumgetourt sind, haben sie das Album Running Wild auf den Markt gebracht. Hat meines Wissens nichts mit der Band Running Wild zu tun, aber meine Güte, wenn man im Duden nach All Killer No Filler nachschlägt, dann findet man dort ein Bild von dem Cover dieses Albums. Es ist einfach nur krass. Es ist einfach nur krass, wenn man sich anguckt, was für eine Hitdichte darauf versammelt ist. Interessanterweise der Opener Stand Up for Rock'n'Roll, der ist fast schon der schwächste Song des Albums. Also, wo normalerweise, keine Ahnung, man seinen stärksten Song verballern würde, haben sie gesagt, ach komm, hier, na, nimmer. Ja, also, nachdem man sich an dem Song vorbeigehört hat, der schon richtig geil ist, kriegt man einen Hammer nach dem anderen um die Ohren geballert. Geht los mit dem Titelsong Running Wild. Geht einfach nur nach vorne und hat auch eins der coolsten Musikvideos ever. Denn wer spielt damit beim Debütalbum von Airborne? Natürlich Lemmy, der da ein LKW fährt, durch dem die Band einmal durch Sydney fährt und parallel alle Leute mit ihrer Musik beschallt. Da wäre ich gern dabei gewesen. Ja, das war der Anfang einer wunderbaren Freundschaft, könnte man fast sagen. Airborne und Lemmy, die waren bis zum Ende von ihm, nicht von ihnen, sie gibt's ja noch, waren die befreundet. Und nach Lemmys Tod, wie gesagt, haben Airborne auch den Song It's All for Rock'n'Roll aufgenommen. Mit Lemmys Bomber tatsächlich, auch noch im Video. Also der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Aber wir machen weiter mit dem Album. Da geht's dann weiter mit Songs wie Too Much, Too Young, Too Fast. Richtig, richtig geile Single. Die habe ich wirklich, true story, die habe ich als Video gesehen. Irgendwann, keine Ahnung, 2007 muss es gewesen sein. Und ich bin danach sofort los, um mir das Album zu holen. Weil ich mir einfach nur dachte, boah, Mega. Um mal auf die musikalische Ebene zu kommen, ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden. Ich weiß leider nicht, von wem es ist. Top-Journalismus hier am Start. Da hat jemand gesagt, von der britischen Presse, it's shamelessly derivative and shamelessly entertaining. Also die versuchen gar nicht, irgendwas neu zu machen. Die sagen einfach AC/DC und Rose Tattoo. Das sind die Bands, wo wir uns dran orientieren. Wir möchten genauso Songs schreiben wie die. Und das schaffen die auch. Shamelessly entertaining. Also macht richtig, richtig Laune. Ist richtig straighter Rock'n'Roll, der Klischees nicht vermeidet, sondern sich voll reinlehnt. Also hier geht's die ganze Zeit um der Obrigkeit entrinnen, sich besaufen und möglichst viel Beischlaf mit dem anderen Geschlecht haben, um es mal sehr euphemistisch auszudrücken. Also Bon Scott, wenn der sowas hören würde, der würde wahrscheinlich anerkennend mit dem Kopf nicken. Angus Young hat nicht anerkennend mit dem Kopf genickt. Der hat tatsächlich mal quote-unquote gesagt, I really like Airborne. Also der ist ein ziemlicher Fan. Das war allerdings erst bei ihrem dritten Album, glaube ich, Black Dog Barking. Aber wir machen weiter mit den Songs. Wie gesagt, also bei schwachen Alben, nach Too Much, Too Young, Too Fast, bei schwachen Alben wäre jetzt eigentlich schon das Pulver verschossen. Die besten Songs wären jetzt vorbei. Aber Airborne sagen, halt mal mein Bier und guck dir das an. Und fangen dann an, mit einem Krokodil zu ringen oder so. Keine Ahnung, was die Australier in ihrer Freizeit so machen. Auf jeden Fall Songs wie Blackjack, Girls in Black und natürlich das großartige, großartige Cheap Wine and Cheaper Women in Klammern. Die gehen richtig nach vorne, die machen richtig Spaß und sind bis heute eigentlich ja, so Klassiker, die Airborne auch ganz gerne immer noch live spielen. Ja, AC/DC Spirit in Reinform. Kann man nichts anderes sagen. Und jetzt kommt der Knaller. Das ist nicht mal das beste Album, was Airborne hier rausgehauen haben. Aber es hat schon mal die Grundlage gelegt. Wie gesagt, uns geht es ja um Bands, die sozusagen angedeutet haben, was sie noch werden könnten. Und Airborne haben da schon ganz gut die Fantasie angeregt. Denn Alben wie No Guts, No Glory oder Breaking Outer Hell, die haben da sozusagen nochmal einen draufgelegt auf Running Wild. Und ja, habe ich schon mal im Podcast erzählt, aber ist jetzt auch scheißegal. Meine Lieblingserfahrung ist tatsächlich, das war auf Wacken 2019, da haben Airborne live gespielt und sie haben Breaking Out of Hell, den Song, gespielt und haben dann sozusagen am absoluten Klimax des Songs haben sie ihre Backdrop weggesprengt und darunter war das Breaking Out of Hell Logo und die Menge ist einfach nur Berserker im Pit, ich sag's euch. Mega, mega geile Band. Eine Band, um die es leider etwas still geworden ist. Das letzte Album ist jetzt ja auch schon, ich glaube, 6 Jahre her. Und ja, es gibt schon die ersten Leute, die munkeln, okay, die ruhen sich jetzt erstmal auf dem aus, was sie geschafft haben und touren einfach mit dem weiter, was sie haben. Wenn dem so wäre, hätte ich da auch kein Problem mit. Aber wenn die nochmal einen so raushauen würden wie Running Wild, das wäre schon was. Ja, und eigentlich wollte ich heute keine Tipps machen, aber ich habe herausgefunden, Airborne haben tatsächlich eine Christmas-Bonus-Single rausgehauen. Ich habe noch nicht reingehört, aber kann man ja eigentlich in dieser Zeit nichts falsch machen mit. Also hört alle mal bei Christmas-Bonus von Airborne rein. Ja, und die Zeit rennt. Da sind wir schon bei dem Platz Numero Uno. Und da enden wir sozusagen genau dort, wo wir angefangen haben, nämlich in Norddeutschland. Allerdings nicht in Kiel, sondern in Bremen. Da beginnt die Geschichte im Jahre 2012 mit zwei Punks, die eine Band gegründet haben. Sie haben eigentlich keine großen Pläne, wollen eigentlich nur ein Demo aufnehmen, in so einer Auflage von 50 bis 100 Kassetten. Spätestens jetzt sollte es jedem klar werden, über wen ich hier rede. Und sie wollten ein Konzert in Hamburg spielen. Und die beiden Punks sind natürlich Hanno Kleinhardt und Erich Zakaria. Und die Band ist natürlich Mantar, die 2014, interessanterweise im selben Jahr wie Eric Cohen auch, Death by Burning rausgebracht haben. Das war die Demo, die sie da aufgenommen haben und haben da gleich einen Plattenvertrag mitgekriegt. Und bis heute, ja, ihr könnt es euch denken, das beste Debütalbum aller Zeiten, meiner Meinung nach. Besagte Demo ging dann auch durch die Decke im Underground. Also Wir haben ja schon oft drüber geredet, was für ein Hype Manta da erfahren haben. Meiner Meinung nach komplett zu Recht. Haben das Ganze selbst aufgenommen. Die sind ja solche, machen eigentlich alles selbst, was sie selbst machen können, um Kosten zu sparen und den kreativen Prozess so sehr wie möglich in der Hand zu halten. Und wer sie noch nicht kennen sollte und Hörer dieses Podcasts ist, ist wahrscheinlich im einstelligen Bereich die Zahl der Leute. Es ist so eine, wenn man es beschreiben müsste, so eine ganz wilde Mischung aus Doom, Industrial, Stoner, alles Mögliche. Beschreiben wir es einfach als Extreme Metal. Für Death by Burning, das Album, haben sie auch zahlreiche Preise bekommen und sind für noch mehr nominiert worden. Und wenn ich jetzt den Appeal von Manta beschreiben müsste, es ist so eine Mischung aus simplen Melodien, simplen Rhythmen, simplen Riffs, die aber auf der einen Seite extrem brutal rüberkommen, aber auf der anderen Seite richtig, richtig groovy sind. Also das kriegt mich immer, wie groovy Manta-Songs sind, obwohl sie brutal reinkloppen. Bestes Beispiel auf der Death by Burning ist zum Beispiel der Intro-Song Spit oder Astral Cannibal. Absoluter Übersong, den sie auch auf jedem Konzert spielen, Gott sei Dank. Aber das ist nicht der Grund, warum das Album auf meiner Liste ganz oben ist. Denn neben der guten Musik finde ich persönlich, jetzt verlassen wir die musikalische Bewertung und kommen rein zu meiner noch subjektiveren Meinung und Wahrnehmung über das Ganze. Meiner Meinung nach ist es nämlich auch eins der immersivsten Alben, die ich jemals gehört habe. Also ich finde, dass das Album lässt dir genug Platz, um da alles Mögliche reinzuinterpretieren. Unter anderem auch, weil es in den Songs um überhaupt nichts geht, wie Hanno, der Sänger, selber gesagt hat. In einem Interview übrigens mit dem Burn Your Ears Magazin, geführt von meinem lieben Freund Helge. Grüße gehen raus. Da wurde gefragt, dass es schon bei Manta schon um Ernsthaftigkeit geht, aber eher auf die Musik beschränkt und nicht auf die Texte. Und da wurde dann eben gefragt, worum geht es zum Beispiel in Astral Cannibal? Und sagt Hanno, das ist einer der wenigen Songs, in denen es wirklich um etwas geht. Es geht um Astralreisen, also außerkörperliche Erfahrungen, um die Angst, aus einem Traum nicht in die Realität zurückzukehren. Und ein bisschen Gore-Faktor gehört auch dazu. Ja, die restlichen Songs, es geht eigentlich um nichts, so ein bisschen. Es wird dem Hörer überlassen, da irgendwie seinen Sinn zu finden. Und für mich persönlich gibt es einen Song, der immer so ein bisschen dabei hilft bei der Sinnfindung. Und das ist der vielfach angesprochene The Berserker's Path. Also ein Text, wo du, beziehungsweise einen Song, wo du gar nichts interpretieren brauchst, weil der Song sagt dir schon sehr, sehr deutlich, worum es geht. Also du hast da diese groovende, ballernde Musik und parallel so eine Narration, wo so beschrieben wird, wie eine Horde, ja, titelgebender Berserker über so ein Fischerdorf oder sowas herfallen, die Bevölkerung abmetzeln und das Ganze unterlegt mit solchen Zitaten wie Thick blue veins on pale ivory arms und rostige Klingen, die durch Fleisch fahren. Und wo auch immer wieder gesagt wird, ein Motiv aufgegriffen wird, nämlich We serve the burning crown. Und jetzt gehen wir mal raus von dem Song und gehen zum großartigen Cover von dieser Platte. Da das Medium Podcast uns da ein bisschen limitiert, beschreibe ich es euch einfach mal. Also man muss dazu sagen, das Cover stammt nicht von Manta selbst, sondern von einem Künstler, amerikanischen Künstler Aaron Wiesenfeld, spricht er sich dann wahrscheinlich aus, der relativ produktiv ist und zu dem Hauptsujet, sagt man, glaube ich, auf Kunstdeutsch, also dem Thema, zu dem er malt, das sind eigentlich größtenteils junge Frauen, die er abbildet. Junge Frauen in allen möglichen Situationen, die irgendwie gerade am Trampen sind oder durch einen finsteren Wald gehen oder die am Rande einer verschneiten Ödnislandschaft stehen, die absolut in absolute Finsternis getaucht ist. Und sie haben die einzige Laterne in 50 Kilometer Reichweite in der Hand. Also sie sind auch streckenweise ziemlich schaurig. Und das Bild, was Manta bzw. was Hanno da ausgewählt hat, das sticht da bzw. schlägt voll in die Kerbe da auch rein. Da sieht man eben auch wieder eine junge Frau, wie bei allen Aaron Wiesenfeld Bildern, die so eine kronenartiges Ding auf hat, wo mehrere Kerzen drin stecken, die langsam niederbrennen und die völlig apathisch in so eine Richtung guckt und sonst anscheinend nichts anhat und der Hintergrund ist komplett schwarz. Hanno hat das auch mal angesprochen, hat gesagt, das ist Tristesse, die trotzdem ein Understatement war. Also es geht darum, um in seiner Interpretation wahrscheinlich um Niedergeschlagenheit und schlechte Gefühle da sozusagen zu bannen in dem Bild. Aber für mich persönlich ist es dann auch irgendwie so ein Interpretationsding, wo ich mir denke, okay, wie steht die denn mit dem Song in Verbindung, wo die Burning Crown genannt wird? Und ja, diejenigen von euch, die unserem Podcast schon länger folgen, die wissen es, ich bin ein absoluter Fantasy-Nerd und in meinem Kopf, wenn ich dann von Hölzchen auf Stöckchen komme und mir die ganzen Songtitel durchlese, wenn man dann solche Sachen hört wie Cult Witness oder Into the Golden Abyss von dem Death by Burning Album, dann entsteht im eigenen Kopf irgendwie so eine brutale mittelalterliche Welt, wo diese Barbaren rumrennen, wo dieses Mädel vielleicht die Burning Crown ist, vielleicht auch nicht. Es gibt auch Songs wie The Huntsman, The Stoning, White Knights, March of the Crows und ich selber komme dann irgendwie so in meinen eigenen Film, um mir zu gucken, mir herauszuinterpretieren, okay, wie könnte das denn zusammenhängen? Wer sind denn die Huntsmen? Wer sind denn die Berserker? Was für Kulte gibt es in dieser finsteren Welt, von denen Manta da singen? Wie gesagt, das ist komplette Interpretation, vielleicht machen wir da eigentlich mal eine Folge darüber, inwiefern Metal-Alben durch Interpretationen noch ein bisschen besser werden können, aber da wäre Manta auf jeden Fall für mich ganz, ganz dabei. Es regt unglaublich die Fantasie an und die Songs, die ballern live auch sehr. Sage ich, das betone ich so sehr, weil ich habe tatsächlich letzte Woche Manta in Mannheim mir angeguckt und Gott sei Dank haben sie The Berserker's Path tatsächlich live gespielt und das war fast schon kathartisch. Also danach musste man wirklich viel, viel machen, um die Menge irgendwie in Schwung zu bringen, dass sie noch Bock auf Pogen hatte. Aber dazu kommen wir vielleicht in einer anderen Episode über Metal. Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende angelangt von dieser kleinen, aber feinen Episode über Metal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, denn der Dezember naht. Ist schon fast da eigentlich zum Punkt dieser Aufnahme. Und wie immer wird es da einige Folgen für euch geben, unter anderem unsere großartige Übermetal-Silvester-Gala. Eine Sache muss ich auch noch ansprechen, wo ich gerade von der Silvester-Gala spreche. Denn mein lieber Podcast-Partner Doc hat mir auch gerade geschrieben, er fühlt sich richtig schlecht, im Büro zu sitzen, denn er muss heute arbeiten. Grüße an die Hörerschaft, auf jeden Fall. In dem Sinne, grüßen wir zurück. Und euch wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Über Metal out.